heute am Stream nicht vergessen. Ja, einen herzlichen guten Morgen nochmal. In den letzten anderthalb Wochen ging es bei mir ganz schön turbulent zu. Das hatte so verschiedene Geschichten. Das eine hat der Daniel gesagt, dieses so, wir haben zu Hause ein bisschen gesundheitlich was zu tun. Meine Tochter war vor 3 Wochen schon gestürzt, hatte sich da ein Muskel was angerissen, dann auf Krücken. Jetzt ist das schon wieder besser geworden. Gestern ist sie, es ging jetzt ganz schön besser, ist sie beim Spielen mit dem Hund gegen so einen Pfosten getreten, aus Versehen mit dem Fuß, der jetzt angebrochen ist. Und am Donnerstag hatte Kerstin leider einen Hörsturz, was dann auch einiges umgewirbelt hat. Es geht jetzt schon wieder ein ganzes Stück besser, aber sie muss sich jetzt schon noch ein Stück schonen, deswegen ist sie heute auch nicht da. Ein bisschen Infekt noch mit dazu, aber naja. Ja, da ist schon einiges los. Aber es gibt noch ein anderes Thema, da war noch viel, viel, viel mehr los. Und das mit unserem lieben Bruder Mosen Tavakodi. Das hat mich die letzten anderthalb Wochen schon ganz schön hammermäßig bewegt. Mosen, unser lieber Bruder aus dem Iran, gebürtig, der auch im Hygieneteam sich hier einbringt, hat vor anderthalb Wochen einen Bescheid gekriegt, dass dein Asylantrag abgelehnt wurde, beziehungsweise der Revisionsantrag war in Berufung gegangen und das wurde abgelehnt. Und dieser Bescheid, dass es abgelehnt wurde, ist auch erstmal nochmal 3 Wochen beim Anwalt irgendwie versandet, sodass einfach eine Frist von 4 Wochen, die man hat, dann plötzlich nur noch 7 Tage umfasste, um noch einen Folgeantrag stellen zu können. Und das kam dann plötzlich auf dem Tisch, ui, was tun. Und das hieß, wenn man jetzt plötzlich einen Ausbildungsplatz nachweisen kann oder eine unbefristete Stelle, dann kann man nochmal einen Antrag auf Duldung und hast du nicht gesehen, komplizierte Sache stellen. So, und das aber erstmal in 7 Tagen so aus dem Hut zaubern. Wie soll das gehen? Aber dann gab es jemanden, der sich da ziemlich auskennt. Das ist ein Herr Hofmann, heißt der. Und der kennt sich extrem gut in der ganzen Geschichte aus. Wie machst du das jetzt eigentlich? Und so war er ein ganz wichtiger Berater in der Geschichte, einen Überblick zu verschaffen, den ich mir in der kurzen Zeit gar nicht hätte verschaffen können. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so ein bisschen diese Dinge ein mit subsidiärem Schutz und da Duldung und dann Anerkennung und dann Fristen und so. Das ist also, Abitur reicht da nicht, also da muss man sich richtig, richtig reinknien. Aber gut, wenn man dann jemanden hat, der hilft. Und vor allen Dingen ist das Ganze natürlich auch seelsorgerlich nicht ganz einfach und da war ich dann sehr dankbar, dass ich mit dem Mosen nicht alleine reden musste, sondern dass es da eine Betreuerin gibt. Ne? Das ist die Frau Burkhardt und diese Betreuerin hat sich dann hier, die ist auch glücklicherweise noch Nachbarin, so ein Stück ihn ermutigt und bei irgendwelchen Geschichten, die dann dran waren, auch geholfen, begleitet oder mit dem Auto gefahren. Das war richtig super. Und dann war ja die Geschichte mit dieser Stelle, ne? Wenn es so eine Stelle gibt. Und dann kam ich auf den Gedanken, Mensch, ich kenne doch da ein befreundetes christliches Unternehmen. Ich rufe da einfach mal den Chef an, Bruder in Christus. Hier, sag mal, wie ist denn das? Habt ihr da was? Der so, oh, ich weiß nicht, muss ich mal gucken, muss ich mal mit den anderen aus der Leitung sprechen. Und dann gab es ein Ja. Ja, wir haben eine Stelle. Wir haben eine Stelle, die wir nehmen können. So, da war also ein Unternehmen. Und nun war die Geschichte, dass man dann also, dann musste man natürlich hier, dann gab es x Unterlagen, die ich aber über den Berater bekam, was müssen wir wie ausfüllen, weil da keine Fehler zu machen ist eigentlich als Unkundiger unmöglich, aber er kannte sich eben aus. Und dann gibt es noch jemanden, ist mal die Frage, wie schnell geht dann auch irgendetwas, dann gibt es jemanden von der Evangelischen Landeskirche Bayern, da irgendwie Flüchtlingsbeauftragte, keine Ahnung, ich nenne sie jetzt einfach mal Evangelische Kirche, ja, die vor Ort ist in Bayreuth, um die Unterlagen, die wir dann erzeugen konnten, dort auch einzureichen. Und da ging es eben um Tage. Und dann auch nicht so, oh, jetzt ist noch was, fehlt noch was. Keine Zeit mehr nachzureichen, sondern ein Schuss, ein Treffer musste sitzen. Und dann ist es also gelungen, innerhalb von 4 Tagen das auf die Beine zu stellen. Dazu gab es natürlich doch, will ich auch, das schreibe ich oben hin, Beter. Bei so einer Nummer gucke ich natürlich auch immer, dass ich Beter hinter mich bekomme, dass wir das hinkriegen. Wir wissen ja auch, dass wir nicht nur mit dem Sichtbaren zu tun haben. Und das Ende vom Lied war dann, dass also am Montag tatsächlich dieser Antrag noch fristgerecht eingereicht wurde und damit der Mosen noch eine Chance hat. Das ist nicht sicher, aber hat noch eine Chance. Und das Besondere, ich erzähle euch das aus 2 Gründen. A, dass ihr das wisst und am Ende würde ich auch gern für den Mosen nochmal beten, weil das natürlich alles schon eine ziemlich dramatische Geschichte ist. Aber ich erzähle euch das, weil es ein schönes Beispiel ist, wie Dinge zusammengewirkt haben, wo sich ein Team gebildet hat, was zusammen etwas erreicht hat, was es sonst nicht erreicht hätte. Ich hätte das niemals allein geschafft, auch wenn ich mir die Finger wund gebetet hätte, sondern Halleluja, danke für dieses Team, sodass wir das Ziel zusammen erreichen konnten. Schön, dass wir das Ziel zusammen erreichen konnten. Und so ein Stück weit ähnlich ist das auch in unserem Predigttext, den wir heute haben, dass ein Ziel erreicht werden soll, dass es aber einer oder eine Gruppe nicht alleine schafft. Und deswegen möchte ich den Text jetzt nochmal mit euch lesen und dann auf den Text auch näher eingehen. Also ich lese ihn nochmal, lest gerne mit. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die zwölf Apostel, die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tisch dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timor und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor, die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Ja, das ist doch schon ein interessanter Text. Der eine oder andere wird sich vielleicht auch erinnern, wir haben ja auch gerade Diakonenwahl, könnte vielleicht auch bei der Wahl des Themas eine Rolle gespielt haben. Ja, jetzt will ich mal durch die Verse ein bisschen durchgehen, sich das mal anzuschauen. Da hat die Gemeinde also ein Problem, ist uns bekannt. In der Gemeinde gibt es ein Problem, dem Ganzen folgt das Murren, haben wir auch schon mal erlebt. Und woher, was passiert da eigentlich genau? Der Auslöser des Problems ist ein Segen. Ein Segen, eine gute Entwicklung löst dieses Problem aus. Denn da heißt es, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, da kommen also nicht nur Leute zum Glauben, sondern wir kennen ja den Missionsbefehl. Der heißt eigentlich nicht, möglichst viele Leute sollen sich bekehren, ist auch gut. Im Missionsbefehl, Matthäus 28, was Jesus sagt, das heißt, machet zu Jüngern. Und ein Jünger ist wesentlich mehr als ein Mensch, der sich bekehrt hat. Ein Jünger ist jemand, der nicht nur Jesus als Retter angenommen hat, der ihm die Schuld vergibt und das ewige Leben gibt. Ein Jünger ist jemand, der sagt, Jesus, mit dir lebe ich mein Leben. Jesus, du darfst mein Denken prägen. Jesus, für dich gebe ich mein Leben, ich will dir dienen. Ein Jünger öffnet Jesus sein Herz, forme mein Herz und ich möchte dir ähnlicher werden. Ja, Jesus, sei du mein Meister. Das ist dieses Paar. So wie auch der gute Hirte, das Schaf oder der Schülerlehrer ist das Gegenüber vom Jünger, ist der Meister. Ja, Jesus, sei mein Meister, präge mich, dir möchte ich dienen. Und das passiert hier. Halleluja, das passiert hier. Die Zahl der Jünger nahm zu. So, nun gibt es aber auch das Thema, dass natürlich nicht nur Leute kommen dazu und werden geschult, werden geformt und so, gehen in Jüngerschaft, sondern es geht ja noch um mehr. Da kommt ja ein Leben mit. Und manche sind dann eben in der einen oder anderen Weise bedürftig und so stieg eben auch die Zahl der Witwen in der Gemeinde. Und die meisten von euch werden, denke ich, wissen, dass das Sozialsystem damals in Israel nicht mit dem heutigen zu vergleichen ist. Heute sind da relativ viele Möglichkeiten, dass Leute sozial unterstützt werden, auch wenn auch nicht alles einfach und gut ist in unseren Zeiten. Aber sowas, Hartz IV oder all diese Geschichten, Wohngeld und sowas, das gab es damals nicht. Der eigentliche Schutz für jemanden im Alter war, durch die Familie getragen zu werden. Und da spielte dann eben auch der Mann eine besondere Rolle, der in der Regel arbeitete und das Geld nach Hause bringen sollte. Ja, und dann gab es eben Einzelne, wo das nicht mehr so war. Da war eine Frau alleine, sie war Witwe. Und dann gibt es unterschiedliche Formen von Witwen. Ich lese mal einen Vers aus 1. Timotheus 5,16. Wenn eine gläubige Frau Witwen in ihrem Haus hat, so versorge sie diese. Die Gemeinde aber soll nicht beschwert werden, damit sie für die rechten Witwen sorgen kann. Ja? Das heißt also, wo familiäre Anbindung ist, dass diese Witwen getragen werden, dass sie versorgt werden, und wo eine Frau, wo eine Witwe wirklich allein ist, dass die dann von der Gemeinde getragen wird. Das war so dieser Modus, wie das lief. Und ich gehe nochmal einen Punkt hinter, warum das eigentlich so wichtig ist. Ne? Es gibt zum Beispiel dieses Wort 1. Johannes 3,17, wenn du aber deinen Bruder darben siehst oder deine Schwester und du hast die Güter der Welt, aber dann dein Herz verstießt, wie kann die Liebe Gottes in dir bleiben? Das heißt, du siehst Geschwister in Christus, die am Leiden sind, sein Herz nicht zu verschließen und zu helfen als ein Grundsatz. Wenn wir schon die lieben sollen, die uns nicht lieben, was eigentlich Christsein ist, wie dann erst die nicht zu vergessen, die zu einem gehören? Entsprechend auch so heißt es ein Wort, ein paar Verse in 1. Timotheus 5,8 heißt es, wenn aber einer die Seinen, seine eigenen Hausgenossen nicht versorgt, dann ist er schlimmer als ein Heide. Nach dem Wort, das ist schlimmer als ohne Gott zu leben, die nicht zu versorgen, die zu einem gehören. Eltern, Kinder, einfach für sein Eigenfleisch und Blut da zu sein. Das ist das absolut Natürliche. Wie gesagt, nochmal, eigentlich ist Christsein, seine Feinde zu lieben, die zu lieben, zu vergeben, die einen nicht lieben, ne? Wie erst natürlich die zu einem gehören, zu lieben. Und das sind dann eben hier an der Stelle auch die Witwen. Also ein Anliegen, was unumgänglich ist, die müssen versorgt werden. Und da entsteht auch wirklich Not. Tja, und nun geht was schief. Da passiert etwas, denn wir lesen ja hier in Vers 1, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Das heißt, da passiert etwas, da sind Mitarbeiter aktiv, sie versorgen die Witwen, aber Einzelne werden übersehen. Das heißt, wir haben nicht die Situation, dass hier keiner was macht, sondern es läuft nicht in rechter Weise, es braucht für die Mitarbeiter ein Stück Leitung. Hier muss jemand eine Leitungsverantwortung übernehmen, dass das Ding in der rechten Weise getan wird, weil nochmal, das Ziel, dass die Witwen versorgt werden, ist unerlässlich. Das muss unbedingt getan werden. Eine Gemeinde, die nach außen auftreten will, wir lieben auch die schlimmsten Menschen und Gott vergibt und immer Neuanfang ist möglich, aber die eigenen Leute zu vergessen, ist auch nicht glaubwürdig. Das ist eine Aufgabe, die unbedingt getan werden muss. So, und dann gibt es da eben ein bisschen Ärger. Und was ist die logische Konsequenz? Na, dann sollen die Ältesten das doch machen. Die sind doch schon Leiter, dann sollen die das machen. So, aber die Ältesten merken ziemlich schnell, wenn wir das jetzt machen, dann können wir andere Aufgaben nicht mehr tun. Dann kommen andere Aufgaben zu kurz. Und es ist ihnen bewusst, was ihr Auftrag ist. Es ist ihnen bewusst, was ihre Berufung ist. Ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir Gott dienen, dass uns bewusst ist, was ist denn meine Berufung? Wozu hat Gott mich denn gedacht? Was soll ich denn tun? Und dass ich mich nicht so einfach ablenken oder durcheinander bringen lasse. Das ist eine wichtige, entscheidende Ebene auch geistlicher Konflikte, wo der Teufel versucht, auch Gemeinde zu stören, abzulenken. Natürlich ist es für ihn auch Ziel, also möglichst Leute in Sünde zu bringen, in Streit zu bringen, ne? Aber wenn das nicht gelingt, kann er eben auch mit Ablenkung ziemlich viel erreichen. Das hört sich jetzt nicht spektakulär an, aber wir alle sind irgendwo unterwegs, und wenn du zur rechten Zeit das Rechte übersiehst, kann das schwerwiegende Konsequenzen haben. Thema Straßenverkehr. Zur rechten Zeit Wichtiges zu übersehen, kann zu Unfällen führen. Geistlich zur rechten Zeit Dinge übersehen zu haben, kann zu starken geistlichen Versäumnissen führen. Und das ist hier die Gefahr, dass die Ältesten abgelenkt, dass die Ältesten beschäftigt werden, weil denn was sollen sie tun? Die Ältesten, nachdem wie Jesus Gemeinde baut, sollen beten und sollen sich ums Wort kümmern. Das heißt, das Wort selber kennen, studieren und das Wort weitergeben, lehren, gucken, dass das Wort, die Bibel, das Gotteswort sich verbreitet, getan wird, geglaubt wird, man Gottes Wort gehorsam ist. Das ist ihre vorrangige Aufgabe, und das drückt sie auch ein ganzes Teil in dem Hirtendienst, der ihnen anbefohlen ist, aus. Älteste sollen Älteste sein. Eine wichtige Sache für Gemeinde, Älteste, dass Älteste wirklich Älteste sind. Und nicht irgendwie, und was haben wir uns gedacht, sondern biblisch zu schauen. Wie hat Gott Älteste gedacht? Und das ist ihnen bewusst, dass sie da aufpassen müssen. Und deswegen geht es dann weiter, sagen sie, darum, liebe Brüder, lasst uns Leute berufen. Und nun ist interessant, dass sie nicht nur, ey, du und du auch noch und der hat nicht rechtzeitig Nein gesagt, ist nicht rechtzeitig rausgegangen, der ist es jetzt auch noch. Nee, die sagen, das sollen Leute sein. Das sollen Leute sein, für die soll Folgendes gelten. Die sollen einen guten Ruf haben, voll Geistes sein und Weisheit haben. Warum? Erstes, guter Ruf heißt vertrauenswürdig. Sie genießen Vertrauen. Es ist für jeden Leiter unerlässlich. Wenn du leiten willst, brauchst du Vertrauenswürdigkeit bzw. Vertrauen, auf das du aufbaust. Weil es eben ja nicht wie auf dem Kasernenhof zugeht oder vielleicht auch wie auf mancher Arbeitsstelle oder so, sondern die Basis von Leitung im Reich Gottes ist Vertrauen. Und dass dafür ein guter Ruf da ist. Vertrauenswürdige Leute. Und zweites, sie sollen voll Heiligen Geistes sein. Es ist also auch jetzt nicht so, hier sind die heiligen geistlichen Ältesten und hier sind dann die praktischen, tatorientierten Diakone, sondern nein, die Diakone sollen voll Heiligen Geistes sein. Denn es geht ja um Leitung für wichtige Dinge des Herrn. Ja, an dieser Stelle ist es das Thema der Witwenversorgung, ist ein wichtiges geistliches Anliegen. Wenn das nicht ordentlich getan wird, bringt das erstens Ärger und ein schlechtes Zeugnis und Unglaubwürdigkeit nach außen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo an dieser Stelle Diakone hingerufen werden. Diakone sollen Menschen voll Heiligen Geistes sein, weil es eine tief geistliche und geistorientierte Arbeit ist. Denn es geht um Leitung, sondern wichtige Dinge Gottes umzusetzen. Natürlich auch zu wissen, was will denn Gott hier? Was ist Gottes Ziel hier? Was will Gott hier? Was soll hier passieren? Wie gesagt, im Blick auf die Witwengeschichte habe ich es ausgeführt, aber man kann das natürlich ausbreiten, erweitern. Was sind andere Bereiche, wo ein Diakon genau das tun soll? Gott, was ist hier? Was willst du hier? Und dafür muss der Diakon natürlich in Verbindung sein mit Gott. Wie gesagt, wirklich Leute voll des Heiligen Geistes, weil Diakone Verbindung brauchen zu Gott, Leitung, Inspiration von Gott, dass sie selber dann auch Leitende sein können. Und drittens schließlich, Weisheit steht hier. Ne? Leitung braucht immer Weisheit. Wenn es von alleine liefe, bräuchte es ja keinen, der leitet. Ja? Sondern es läuft eben nicht von alleine. So wird ja auch dieses Problem hier erzeugt. Also brauchen diese Leute Weisheit. Und sie sollen dafür beten, aber sie sollen eben auch was mitbringen. Diakone brauchen Weisheit, damit sie diese Leitungsarbeit tun. Man merkt auch, diakonischer Dienst hat eigentlich immer auch mit Leitung, mit Mitarbeitern, mit anderen Personen zu tun, merken wir hier. So, und dann läuft es auch gut, diese Rede gefiel der ganzen Menge gut und dann berufen sie auch ein paar Leute, wo man sich Mühe geben muss, deren Namen auszusprechen, aber ihre Aufgabe ist ja auch das Leiten und nicht mit ihrem Namen zu dienen. Kleiner Spaß am Rande. Vers 6 steht jetzt, und sie stellten sie vor die Ältesten. Und dieses vor die Ältesten stellen, muss man jetzt hier gar nicht nur räumlich sehen, werden sie auch getan, damit die gesegnet haben, sondern sie stellten sie vor die Ältesten, auch geistlich, sie stehen vor den Ältesten und schirmen die Ältesten ab, sich mit diesen Dingen nicht beschäftigen zu müssen, weil sie in guten Händen übernehmen werden. Und Älteste tun etwas, wozu sie auch berufen sind, Leitung kann einsetzen, Leitung kann Segen, kann ein Mandat geben, dass diese Männer in diesem Fall berechtigt sind, jetzt diese Leitungsarbeit zu tun. Vers 6, sie stellten sie vor die Ältesten, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Sie bekommen den Segen, geistliche Verbindung. Diakon Ältestenschaft, Diakon verbinden sich, Älteste segnen, geben Mandat, setzen ein. Und Dinge sind geordnet. Die einzelnen Teile, ne, wie wir das ja hatten, Einzelne übernehmen ihre Funktion und am Ende kann das Ziel erreicht werden. Und was ist das Ziel, was hier erreicht wird? Das ist eigentlich ein Hammervers. Man liest vielleicht ein bisschen schneller drüber weg, nach dem Motto, oh, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Aber ich will den mal durchbuchstabieren, den Vers 7. Hier heißt es, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jungen wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Das Wort breitete sich aus. Die Ältesten sind nicht gehandicapt, sie können an Gebet und Wort dienen und Gott stellt sich eben auch zu seinen Ordnungen dazu, wenn wir uns danach ausstrecken. Und das Wort breitete sich aus. Das Wort breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde groß in Jerusalem. Sehr groß. Wie war das Problem losgegangen? Vers 1, die Zahl der Jünger, dass die Zahl der Jünger zunahm. Ja? Die Jünger haben zugenommen, dann haben wir diese Probleme. Es gibt die Ordnung und dann startet die Gemeinde durch. Die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Leute kommen an den Platz, wo sie hin sollen, tun die Dinge, die sie tun sollen, wie die Bibel es sagt. Und es passiert was. Die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Was wünscht sich eine Gemeinde ja oft? Mensch, wir wollen Leute erreichen und dann soll was passieren, wir wollen unsere Stadt wirken und so weiter. Ja gut, total super. Aber wie geht es denn? Wie geht es denn? Und dann in der Bibel mal genauer zu schauen. Und ein Schlüssel ist, Diakone, Älteste können wirklich Älteste sein, so wie beschrieben. Und es gibt Diakone, die an diesen Stellen, wo es Diakone braucht, dann auch hinstehen. Weil man kann das Ganze auch nicht irgendwie vergeistlichen. Wir haben immer gut gepredigt und gut gebetet und dann ist es total super in unserer Gemeinde. Es ist breiter. Es gibt Aufgaben, da muss jemand wirklich drüberstehen, sich drum kümmern, dass die ordentlich gelöst werden. Es könnte auch über Finanzen könnte man auch sprechen. Man könnte auch über andere Bereiche sprechen, vielleicht mit Kranken umzugehen. Einfach Dinge, die man lösen muss, damit ein klares, glaubhaftes Zeugnis nach außen gehen kann, zu dem Gott sich stellt. Denn das ist eben auch das Ding. Diese Leute suchen die Ordnung Gottes und Gott stellt sich dazu und dann passiert etwas in Jerusalem. Wenn du die Apostelgeschichte ein bisschen kennst, kannst du auch lesen, also in der Jerusalemer Gemeinde, das ist richtig abgegangen. Das ist richtig abgegangen. Da, was da an Wundern passierte, wie sie Leute erreicht haben, aber immer wieder dieser eine Punkt. Gott, wie hast du dir denn Gemeinde gedacht? Es gibt diese eine Situation, wo Jesus seine Jünger fragt, was sagen die Leute, wer ich sei? Und dann kommt Petrus, du bist der Christus. Und er sagt, hey, super, sinngemäß. Und er sagt genauer, ja, auf diesen Stein, nicht auf Petrus, sondern auf diese Erkenntnis, diese Christuserkenntnis, das ist der Grundstein, darauf will ich meine Gemeinde bauen. Jesus baut seine Gemeinde. Und dafür ist es gut, wenn wir Herz und Bereitschaft haben, ein paar Gaben sind auch nicht schlecht, aber vor allen Dingen ein Herz, das fragt, Herr, was soll ich tun? Jesus, was hast du denn im Wort geschrieben? Und danach das zu bauen. Weil er will seine Gemeinde bauen und die Bibel leitet uns dazu an. Hier an der Stelle mit den Diakonen. Und der Diakonendienst ist ein höchst geistlicher Dienst, der die Verbindung Männer, Frauen, voll des Heiligen Geistes, weil hier, dass hier diese Arbeit geistlich getan wird, die immer eine Leitungskomponente auch hat. Und dann passiert viel. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Und ich sag mal so, die Priester sind, sage ich mal, besonders harte Nüsse, sage ich jetzt mal. Ja? Weil die Priester, warum sind sie Priester? Weil sie voll in das religiöse System eingestiegen sind, weil sie dann eben die Tora, das Gesetz bis zum Äußersten kennen, tun. Sie sind da voll drin. Und wir wissen auch, dass die eigentlichen Gegner, die Jesus hatte damals, das war die religiöse Elite. Das waren keine bösen Römer, das waren auch keine Wegelagerer oder was ich was für Leute oder böse Händler oder irgendwelche Wirtschaftsmenschen. Nein, die religiöse Elite, das war das Problem von Jesus damals, mit dem er meist zu tun hatte, Pharisäer und Schriftgelehrte, ganz vorneweg. Und hier lesen wir, dass die sich aufgestellt haben, wie der Herr es will, dass da wirklich etwas passiert mit Kraft. Denn ein Priester wird nicht mit guten Worten überzeugt, sondern da ist Kraft geflossen. Hier wurde etwas freigesetzt durch den Gehorsam, durch die Ordnung, wie Gott es sich vorstellt und Priester kommen zum Glauben. Viel, viel Kraft. Und das ist etwas, was ich auch persönlich in meinem Leben, in meiner Nachfolge immer wieder erlebt habe, dass es so wertvoll ist, nach den Ordnungen Gottes zu streben. Herr, wie hast du dein Reich gedacht? Wie hast du dir gebetet? Wie hast du dies gedacht? Was Gott wirklich sagt. Ich höre gerne auf Konferenzen oder bei irgendwelchen Predigten, YouTube oder so, höre ich gern zu, aber immer nur als eine Stufe, auf die ich trete, um ihn eigentlich zu hören, um die Bibel eigentlich tiefer zu begreifen. Herr, wie hast du es eigentlich gemeint? Wo könnte bei diesem Thema dein Platz sein? Wo könnte dein Platz sein? Denn hier ging es jetzt um Apostel und Apostel auch, aber um Älteste und Diakone. Ne? Aber hier bei dem Beispiel, was ich euch hier genannt habe, geht es nicht um Älteste und Diakone. Hier geht es um verschiedene Personen. Vielleicht diese Betreuerin, eher so hirtenmäßig orientiert. Der Berater, vielleicht ne, ist mir wichtig, manche Themen sich zu erschließen, mit Wirtschaft, mit Ressourcen umzugehen. Oder eben hier diese Beauftragte von der evangelischen Landeskirche, eher ein, sag ich mal, diplomatischer Dienst, ja, jemand, der gesendet ist oder Beter zu sein. Wo bist du gerufen? Wo ist dein Platz im Reich Gottes, dass du dich einbringen kannst? Weil du wichtig bist. Und es gibt keine Berufung im Reich Gottes oder kein Kind Gottes, mit dem Gott nicht auch was tun möchte. Gott möchte mit dir ganz stille Sachen haben. Und dann gibt es Gemeinschaft und Lobpreis und so. Aber eine Ebene ist auch, wo er dir praktisch Hände gegeben hat, auch bildlich gesprochen. Herr, was kann ich für dich tun? Wo hast du mich hingesetzt? Und wo bin ich eben auch wichtig? Und das ist mir jetzt am Schluss der Predigt nochmal ganz wichtig, dass du verstehst, wo bist du auch wichtig, weil du in einem Team bist, was du vielleicht noch gar nicht ganz realisiert hast, damit etwas Größeres passieren kann. Wo ist das, was Gott mit dir tun möchte, Teil einer größeren Summe und dass er ohne dich Dinge gar nicht so tun kann, wie er es eigentlich möchte? Vielleicht nochmal 2, 3 Beispiele. Ich bin zum Beispiel total dankbar, wenn es Menschen gibt, die einen Raum von Gastfreundschaft öffnen. Ob der dann Kirchenkaffee heißt wie heute oder Gemeindefest oder weiß nicht was, Kinderfest, keine Ahnung. Ist ein Raum, in den auch ich reingehen kann, um Leuten zu begegnen. Wäre der Raum nicht da, kann ich diese Begegnung gar nicht haben. In meiner ostfriesischen Gemeinde, wo ich meine ersten Jahre als Pastor war, die waren auch ein sehr feierfreudiges Völkchen und sehr gemeinschaftlich gastfreundlich orientiert. Und da gab es noch keinen Corona-Kram und so. Und dann ging das auch immer ordentlich zu. Und dann hatten wir diese Räume und es gab manches Mal so ein Osterfeuer, das haben wir natürlich nicht heidnisch gefüllt, nein. Ja, aber da konnte auch ich mal so kurz mal 20, 30 Personen ansprechen. Ne? Das ging dann so 2, 3 Stunden. So. Oder so ein Kirchenkaffee zu normalen Zeiten als Pastor. Gut mal so 10, 15 Leute mal kurz ansprechen zu können, weil andere mir den Raum geöffnet haben. Oder wo kann jemand vielleicht sein, der einfach etwas organisiert, damit die Teile zusammenkommen? Letztes Beispiel, da war ich Theologiestudent und in der Gemeinde, wo wir waren, da gab es eine Reihe von Eltern mit kleinen Kindern und irgendwie mussten die während des Gottesdienstes betreut werden. Und es gab genug Eltern, auch Kerstin und meine Person, die gesagt haben, wir übernehmen das auch mal und das passt. Aber es war immer irgendwie chaotisch und passte nicht. Und dann gab es immer wieder Ärger und Beschwerde. Und irgendwann habe ich realisiert, Mensch, die Puzzleteile sind doch alle da. Aber es braucht eigentlich nur einen Plan. Dann habe ich diese Aufgabe übernommen, einfach mal so einen Plan jeweils für 1, 2 Monate zu machen. Und zack, alles lief gut, alle waren froh. Für eine kleine Aufgabe, die ermöglicht hat, dass andere Puzzleteile zusammenkommen. Nimm diese Frage vielleicht nochmal mit. Hast du das für dich gut beantwortet, wie Gott dich eigentlich meint in seinem Reich, wie du mit anderen zusammengestellt bist? Wo bist du Teil des Teams oder sollst Teil des Teams sein? Oder ist es heute vielleicht auch dran, dir ganz selber zu sagen, ja, ich bin auch berufen, was zu tun. Ich bin nicht nur dabei in Gemeinschaft und Gottesdienst. Nee, ich möchte auch was geben, ich möchte auch dienen, weil es total normal ist, das als Jünger zu tun. Wo ist für dich das vielleicht neu dran, das neu anzunehmen? Vielleicht eine Frage, die du mitnehmen kannst. Lasst uns einen Moment der Stille haben. Wir können vielleicht so ein bisschen instrumentale Musik im Hintergrund hören, so 1, 2 Minuten. Und dann wollen wir in eine Gebetsgemeinschaft gehen. Und lasst uns beten für diese Geschichte, dass Menschen in unserer Gemeinde ihren Platz finden. Dass Gott geistliche Teams zusammenstellen kann, wie er sich das denkt. Dass der Größeres tun kann. Dass wir in seine Ordnungen weiter hineinkommen. Betet vielleicht auch für die Gemeindeleitungsklausur, die vor uns liegt. Übernächstes Wochenende wollen wir auf Gemeindeleitungsklausur sein. Und ich glaube, dieses Thema wird uns auch ein Stück beschäftigen. Ja. Oder bete, was dir sonst aufs Herz kommt, wenn wir dann in der Gebetsgemeinschaft sind.